Jets und Tracks
mit Dörte Eisfeld.
Ein Podcast von CO Berlin und Byte FM.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jets and Tracks. Ich bin Leonie Möhring und habe mich für diese Ausgabe hier mit der Hamburger Künstlerin Dörte Eisfeld unterhalten. Sie ist mit ihrer Ausstellung Archipelago vom 7. Februar bis zum 10. Juni bei CO Berlin zu sehen und präsentiert dort Einblicke in ihr vielschichtiges Werk, das sie zu einer der bedeutendsten VertreterInnen der experimentellen Fotografie in Deutschland macht. Wieso sie einst nach ihrem Studium der Malerei den Rücken kehrte, weshalb sie eine Zeit lang als Wellenjägerin unterwegs war und was genau in der Ausstellung gezeigt wird, das erfahrt ihr in der kommenden halben Stunde. Hallo Dörte, schön, dass du die Zeit gefunden hast, heute hier mit mir zu sprechen. Und bevor wir uns ganz konkret der Ausstellung zuwenden, würde ich gern zuvor nochmal ein wenig, ich sag mal, in deiner Vita rumkramen. Und wenn man sich die anschaut, sieht man schnell, irgendwie schien der Kompass da schon immer in Richtung Kunst zu zeigen. Wie kam denn das zustande?
Ich hatte einen tollen Lehrer, für ein Jahr jedenfalls. Da war ich, keine Ahnung, 14, sowas um den Dreh. Und für ein Jahr gab es den und da durfte ich dann auch mit zum Malnachmittag. Ich habe einfach gemalt, immer. Und das hat mich halt sehr geflasht und ich wollte dann, ach, ich habe dann sogar einen Schwerpunkt. Also damals gab es noch nicht diese Leistungskurse, aber es gab Schwerpunktklassen und Schwerpunkt Gymnasien und da habe ich den musischen Zug mit Schwerpunkt Kunst gewählt. Und dann war ich mit 18 auf der Documenta und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, Documenta 68. Habe Vortrag in der Hochschule darüber gehört. Und ja, und dann war klar, dass ich Kunst studiere. Und eine Freundin, die ein Jahr älter war, war schon an der HBK, die konnte ich schon besuchen und wollte eigentlich in Paris studieren. Aber naja, die Liebe hat mich dann in Hamburg gelassen, also in Hamburg gehalten. Und die war dann nachher sowieso zu Ende, aber so ist es halt. Und ich bin in Hamburg auch aufgenommen worden in der Prüfung und in der Aufnahmeprüfung und habe dann in Hamburg irgendwie angefangen, fand das aber voll langweilig in der Grundklasse, wo ich war und bin dann zu denen ein Semester höher gewechselt, die, wenn man so will, so eine Art Selbststudium gemacht haben. Das war eine sehr politische Zeit, die 1970 und 68 Mai Paris und dann die Weiterentwicklung. Das heißt, ich habe praktisch gar nicht Kunst studiert, sondern politische Arbeit, Selbstorganisation, alles. Und habe dann noch kurz einen Kursus in Malerei gemacht, habe auch noch einen Caspar David Friedrich kopiert in klassischer Ölmalerei in der Kunsthalle, also in Wanderer über dem Nebelmeer. Und bin dann aber ins individuelle Kommunikation gewechselt, weil ich das voll spannend fand, Film, Video. Und Video war ein neues Medium, war damals noch Bänder und Schwarz-Weiß. Und damit habe ich dann auch mein Examen gemacht.
Und du hattest es bereits schon angerissen, du hast dich recht schnell von der Malerei aber verabschiedet und hast dich dem Film bzw. dann der Fotografie zugewandt, weil, ein bisschen abgewandeltes Zitat, deine Arbeit immer auch etwas mehr in der Welt verankert sein sollte. Weißt du noch, wann dieser Moment war, in dem du dachtest, ja, Malerei, schön und gut, aber das wird's irgendwie nicht. Ich brauche diese Fragmente der Wirklichkeit in meiner Arbeit.
Ja, das ging ganz schnell. Also das war im Grunde gleich im ersten Jahr, wenn du so willst. Also ich kam eigentlich schon an die Hochschule und dachte, huch, die Malklassen, die sind so verstaubt. Das fand ich unspannend. Und im Film war was los in der Filmklasse. Und ich habe dann eben noch diesen einen Schein gemacht in Malerei, wollte auch die Technik einmal lernen, hatte ich irgendwie einen Ehrgeiz. Und dann habe ich das, was ich ja erzählt habe, ich habe Video-Examen gemacht mit einem Film gegen oder zum Paragraphen 118. Da war ich schon schwanger, aber ich habe dafür demonstriert, Wunschkinder zu haben. Und Es war auch ein Wunschkind. Und habe dann, als ich das Examen fertig hatte, erstens hatte ich ein Baby und zweitens habe ich gemerkt, ey, das interessiert mich gar nicht so, dieses immer so schnell, dieses zeitbasierte Medium, wo man nicht in Ruhe gucken kann. Und außerdem war es damals noch schwarz-weiß und sehr grau und schwammig. Und ich wollte Bilder, mit Bildern arbeiten. Oder ich hatte ein Bedürfnis nach Bildern und habe dann in dieser allerersten Zeit angefangen, ach schon während des Referendariats, genau. Da musste man so eine Lehrprobe machen und man muss sich ja darauf vorbereiten, auf ein Thema. Und da habe ich dann das Thema Fotografie gewählt. So hatte ich dann einen Vorwand, dafür zu arbeiten und gleichzeitig mich in die Fotografie einzuarbeiten. Ganz alleine über Bücher, was auch immer. Und habe dann die Lehrproben in Fotografie gemacht und ja, bin so reingekommen und das war auch etwas, was ich ohne Team machen konnte. Fotografie kannst du alleine machen und das liegt mir auch mehr, alleine zu arbeiten und nicht im Team. Habe mich auch entschieden, nicht Fotografie zu studieren und nicht Film an der DFFB, was ich auch mal dachte, was gut wäre, sondern habe gesagt, ich gehe jetzt meinen Weg als Dilettantin, Amateurin, was auch immer.
Was ja vor diesem Wissen mit diesem Film-Background ganz spannend ist, finde ich, ist ja, dass deine Fotografien auch nur selten reine Fotografien sind, also nur eindimensional. Die haben ja sehr oft eine große Vielschichtigkeit, wozu ja auch gewissermaßen wieder der Titel der Ausstellung und ein Textauszug aus dem Programm passt, in dem es heißt, Fotos sind wie Wale, die ganze Inseln tragen können. Und als du dich also der Fotografie zugewandt hast, war doch sicherlich ein ganz wichtiger Ort damals dann die Dunkelkammer, oder? Also weißt du noch, wann du da das erste Mal drin gestanden hast und wie du dich vielleicht auch gefühlt hast? Also was war das Faszinierende daran oder ist es mitunter ja noch, Fotos auf diese Art und Weise zum Leben zu erwecken?
Noch ist süß, noch sagst du jetzt aus der Perspektive von heute. Damals war das der einzige Weg, wenn man es nicht weggab und ganz entwickeln ließ. Nee, ich weiß, dass ich es zu Anfang voll langweilig fand mit 18. Da hatte irgendwie ein Nachbarjunge, hatte eine Dunkelkammer und ich habe da auch mal was gemacht und fand das überhaupt nicht spannend. Und ja, das hat erst nach dem Studium zu Hause, nicht in der Dunkelkammer, sondern im Badezimmer angefangen, irgendwie für mich interessant zu werden, wo ich alleine rumgewurstelt habe und wo ich dann die Dunkelkammer, also auch wenn ich große Sachen gemacht habe, in dem Raum, in dem ich aber auch geschlafen habe. Und also wir wohnten in einer Wohngemeinschaft und jeder hatte ein Zimmer und na, gewässert wurde in der Badewanne nachher, aber das habe ich dann in da gemacht, hab das alles verdunkelt und so.
Verrückt. Ich habe ja in der Grundschule mal Fotos auf analoge Art und Weise gemacht und dann auch selbst so richtig entwickelt und fand es ja total spannend. Aber was mir damals auch schon aufgefallen ist, wenn man so Fotos macht, beziehungsweise sie eben auch selbst entwickelt, muss man ja schon einen recht, ich sag mal, freundschaftlichen Umgang mit dem Zufall haben, oder? Gerade du bist ja auch sehr offen und experimentell mitunter unterwegs. Wusstest du denn immer, was am Ende dabei herauskommt, oder hat es dich auch vielleicht oft selbst überrascht?
Ja, Zufall in jeder Hinsicht, das ist das Kostbarste, was es gibt, der Moment. Und in jeder Hinsicht, also sowohl von der Aufnahme her, als auch also von dem, was passiert und wie dann die Bilder entstehen und dass sie sich genau, und das war ja die Neugier, das ist ja dann auch der Ansporn, dann zu gucken, was das gibt und was da ist und wie sich das auch verändert im Bild, was man dann vor sich hat, oder wie ich selbst das steuern kann, wie das entweder das, was ich im Kopf hatte, oder etwas Neues weiterentwickeln kann. Das war eigentlich von Anfang an so ein Motor und so eine Faszination, die mich dann immer weitergetrieben hat oder weiter beflügelt oder befeuert hat.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich da persönlich jetzt immer so gelassen wäre und die Kontrolle abgeben könnte. Aber es ist natürlich auch total toll, genau damit auch zu arbeiten.
Interessant, ja, du sagst Kontrolle, das ist für mich keine, die Kontrolle eigentlich über das, was ich erlebt habe oder über das, dass das Bild nachher eine Wirkung hat. Ne? Also mich berührt oder andere berühren kann, erstmal mich natürlich. Das ist das viel, viel Stärkere als die Kontrolle. Und ich habe dann irgendwann, dann hatte ich eine bestimmte Vorstellung und dann habe ich mich abgemüht, die irgendwie auch umzusetzen und habe da rumgepuzzelt und habe dann irgendwann gemerkt, verdammt nochmal, das bin ich nicht. Da will ich was, das können andere besser, das muss ich nicht, damit muss ich mich nicht abmühen. Das ist ja auch, also das Moment von Zufall kommt ja auch aus der Malerei und aus dem Film, also aus dem Dokumentarfilm, dass du immer in dem Moment reagieren musst. Also du machst einen, setzt einen Strich auf dem Bild, und das, ja, das erfordert dann den nächsten Strich. Das heißt, du reagierst immer auf etwas, was da ist. Und also nimmst das sozusagen mit als Geschenk oder als Teil deiner Produktion. Und im Film ist es genauso, dass etwas passiert und du musst sehen, kannst du es einfangen, willst du es einfangen? Du musst ganz schnell reagieren. Also der Zufall ist immer schon in all den Medien eigentlich, in meinen Augen oder so wie ich die genutzt habe, immer sehr kostbar und sehr wichtig.
Kommen wir mal konkret zur Ausstellung. Da würde ich mit dir ja gern zuerst mal über den Titel sprechen. Archipelago. Ich kenne es nur von so einer Art, ich glaube, Stockholmer Schärengarten, habe aber sonst eigentlich nicht so viel dazu gefunden. Vielleicht kannst du mir mal etwas zu diesem Wort bzw. dem Titel der Ausstellung erzählen.
Ja, das ist ein Wort von Boas. Boas Lewin, dem Kurator. Und es ging so, dass ich mir gewünscht habe, viele Vitrinen, also viele Bücher, Hefte, Skizzen zeigen zu können in Vitrinen. Das mag ich schon sehr lange und, oder das wollte ich schon sehr lange und es gab nie eine Gelegenheit und hier sah ich jetzt plötzlich mal die Gelegenheit. Und er fand das auch schön, die Idee. Ich habe das, glaube ich, das letzte Mal so richtig. Boah, 85. Hallo, wie viele Jahre? 30, ne? Okay. Und gemacht. Und das wollte ich gerne. Und dann sprach er davon, oh ja, schön, so ein Archipelago von Vitrinen. Und ich dachte, das ist ein Wort, ein englisches Wort, ein Begriff, ein fertiger. Kannte den nicht, fand ihn, aber der klang sehr schön. Und dann ging es um Titelsuche und so. Und irgendwie schwebte mir dieses Wort, weil das eben schön klingt und so im Kopf rum. Und ich habe auch versucht zu googeln. Ich habe dann auch nur Archipel, okay, Insel, was weiß ich, Konglomerat oder Inselgruppe. Und Archipel finde ich blöd. Und irgendwie hat Archipelago beides, hat also ein bisschen was von diesem Inselhaften. Und zum anderen klingt es schön. Und ist einfach ein schönes Wort und ist ein Name.
Das stimmt. Und was wird denn da genau gezeigt? Die Rede ist ja unter anderem von Schlüsselwerken. Wonach habt ihr denn die Arbeiten ausgewählt, die da letztlich jetzt zu sehen sind?
Ja, es sind zwei Wege. Einmal bin ich seit, das, ja, seit längerem schon damit beschäftigt. Also ich habe ja 25 Jahre gelehrt und bin jetzt seit knapp 10 Jahren raus und kann mich um meine eigene Arbeit kümmern. Und habe eben angefangen in den letzten Jahren mein Archiv oder meine eigene Arbeit wieder zu entdecken und neu zu sichten, neu zu überprüfen, Bilder prüfen, nannte Steffen Siegel das mal. Und das ist ein hochspannender Prozess. Wenn man bedenkt, dass ich habe so lange während der Lehre musste ich mich mit beschäftigen, mit den Arbeiten oder den Köpfen, was in den Köpfen der anderen, der Studierenden ist. Und jetzt, das macht ja auch eine Erfahrung. Dann kommt in dieser Zeit war der Wechsel, der Switch zur digitalen Fotografie. Das heißt, man hat viel mehr jetzt mit digitalen Bildern sich abgemüht oder sich beschäftigt. Und so war das natürlich hochspannend und neu für mich, mich wieder mit den alten den Materialien, die noch die Patina haben von ja, des analogen Prozesses und also die wirklich Objekte sind, zu beschäftigen. Und damit habe ich auch schon letztes Jahr eine Ausstellung, eine ganz kurze Ausstellung in Hamburg gemacht, mit ein paar dieser Bilder, mit meinen Lieblingen. Und als ich dann Boas Levin traf, das erste Mal, habe ich ihm gleich gesagt, es gibt ein Bild, das möchte ich unbedingt in der Ausstellung haben. Das war sozusagen mein Test oder mein Start. Das war die einzige, also neben den Skizzen und Vitrinen von den Bildern, das einzige, wo ich gesagt habe, das muss sein. Und das habe ich ihm als erstes gezeigt, als er mich im Atelier besucht hatte. Und er war sofort voll drauf eingestiegen und einverstanden. Und dann merkte ich, okay, das klappt super. Wir beiden können sehr schön zusammenarbeiten. Und dann habe ich im Grunde, ging das Ping-Pong. Also er hat ein Wort gesagt, dann habe ich was rausgeholt. Und so entstand das ganz schnell. Und dann habe ich dies gezeigt und dann fiel mir das dazu ein. Und dann hatte er eine Idee. Also so, wie man sich das nur wünschen kann, im Dialog. Oder im Austausch.
Und welches ist dieses erste Werk, das du da sofort im Kopf hattest?
Das ist Drachenblut 2. Und das ist witzigerweise eine Arbeit, weil das ist das Schöne, ist, ich habe gestern gerade Kollegin getroffen bei einer Eröffnung und da sprachen wir davon, ja, manche Bilder haben erst ihre Zeit, also brauchen, also da ist die Zeit noch nicht reif gewesen, wenn man so will. Und jetzt ist sie reif. Und ich habe Techniken oder Tricks oder Verfahren oder wie man das auch immer nennt, entwickelt, dass ich es geschafft habe, dieses Silber, was in dem Papier, was in jedem Foto, analogen Fotopapier ist und in diesem besonders viel, es heißt auch Argenta, die Firma, das Silber sichtbar zu machen. Also nicht nur als oxidiertes in Schwarz, sondern als Silber und das erscheint dann fast wie so ein Gold, so ein schimmerndes Gold, wie auf den alten Daguerreotypien. Und ja, und das daran ist dieses Bild sehr reich. Und das Interessante ist, deswegen heißt es Drachenblut 2. Ich habe 89 eine Serie gemacht, die hieß Drachenblut, die ist auch in meinem damaligen Katalog drin und die gefällt mir jetzt nicht mehr. Die habe ich sozusagen ad acta gelegt. Das gehört auch zum Bilderprüfen, dass es Arbeiten gibt, die ich nicht mehr zeigen möchte, die ich sogar zum Teil zerstöre oder zerschneide. Die werden dann zu neuen Bildern oder auch nicht. Also verschieden. Ja, und dieses ist jetzt das Bild, was gültig ist.
Genau, das hätte ich dich eigentlich auch noch gefragt, ob ja, wenn man da so durch sein Archiv geht, man auch mal Sachen findet, die man gar nicht mehr auf dem Schirm hatte oder bei denen man vielleicht auch denkt, nee, finde ich irgendwie gar keinen Zugang mehr. Oder vielleicht eben andersrum Sachen zu finden, bei denen man sich fragt, ach guck, wieso lag das eigentlich so lange versteckt in der Schublade?
Genau, das ist das Tolle und auch vergessen. Also, ne? Also ich mache laufend immer noch Entdeckungen. Also jetzt sind auch hier Bilder, die sind im Grunde während der Vorbereitung dieser Arbeit, dieser Ausstellung erst aufgetaucht. Und dann habe ich die Boas gezeigt. Und, oh ja, und so bums sind die an der Wand. Das ist wirklich toll. Ja, es ist, und das befeuert mich natürlich auch irgendwie. Meine Arbeit im Moment ist dieses Ansehen von Bildern die Hauptarbeit, ja, weil es immer wieder neue Entdeckungen gibt.
Und ein Bild, das ich gesehen habe, ist auch eine der Wellen, wo wir schon wieder beim Wasser landen. Dieses Motiv zieht sich ja auch so ein wenig durch dein Werk, habe ich das Gefühl.
Ja,
Ja,
schön.
und diese Wellen sind ja super beeindruckend. Also in deinen Bildern strahlen die eine ungeheure Kraft aus. Und so wie ich das weiß, hat dich genau das ja auch eine ganz schöne Zeit lang gar nicht so richtig losgelassen. Also du warst, könnte man vielleicht sagen, eine ganz schöne Wellenjägerin für einige Zeit.
Ja, ich habe das über 10 Jahre verfolgt. Und in die Wasser, also gut, ich bin auch eine Schwimmerin, immer. Also auch, naja, so in der Jugend dann Wettkampfschwimmerin und sowas gewesen. Also da ist schon das Wasser und Bin seit ich 9 bin fast jedes Jahr am Meer, an der Nordsee. Das spielt auch eine Rolle. Und ich glaube, wenn ich jünger gewesen wäre, wäre ich Surferin gewesen. Das kam aber damals, war das noch, gab es noch keine Neoprenanzüge. Und ja, für mich ist dieses Veränderliche, da haben wir auch wieder den Zufall. Und wie du sagst, Jägerin, ja, ich war eine Zeit lang auf der Yacht nach der absoluten Welle, die es nicht gibt, die es gar nicht geben kann. Aber ich hab das verfolgt. Ich habe ja über 10 Jahre die unterschiedlichsten Wellenbilder gemacht. Und das ist auch im Grunde immer noch ein Thema.
Und wo würdest du aber sagen, Hand aufs Herz, da gibt es sie, die zumindest annähernd perfekte Welle?
Ja, Kunil. Also die heißen, diese Serie heißt sogar Kunil. Das ist inzwischen von Surfern vor allem allerdings Windsurfer, ein Hotspot. Da unten Gibraltar Richtung Portugal, der Atlantik. Und Wellen sonst zum Gucken, Sylt. Immer noch. Nord. Oder ja, Atlantikküste unten, Biarritz, beziehungsweise die ganze Atlantikküste von Frankreich.
Ah ja. Um mal bei Wasser zu bleiben, Wasser in anderer Konsistenz ist ja auch Eis oder Schnee, wo ich natürlich super galant bei einem deiner bekanntesten Bilder gelandet bin, der Schneeball. Der wird ja auch in der Ausstellung gezeigt, beziehungsweise eine Version davon. Es ist ja, soweit ich weiß, eine ganze Reihe. Welchen bekommen wir denn in der Ausstellung zu sehen?
Einen, den ich erst, der nicht im Büchlein ist, den ich erst später wiedergefunden habe. Und ja, eigentlich der letzte, der mir bleibt. Also die anderen sind alle mehr oder weniger unterwegs. Einer ist noch in der Galerie und das war's dann. Dann sind sie alle weg. Ach nee, ich behalte noch einen. Noch, ich behalte einen. Negativ, also einen schwarzen. Es gibt ja welche, wo ich das umgekehrt habe, wo ich den Positivprozess umgedreht habe, sodass der Schneeball schwarz ist wie ein Glutball. Davon behalte ich einen und einen weißen. Und der weiße ist eben ein Fundstück. Nee, die sind beide Fundstück. Also sind beides A und B, die im Grunde, ja, die erst hinterher wieder auftauchten.
Und kannst du noch mal was vielleicht zur Entwicklung sagen? Also gerade für so Leute wie mich, die überhaupt keine Ahnung haben, das ist dann auch wieder so ein sogenannter Silber-Gelatine-Abzug, richtig?
Ja, analog. Silbergelatine ist nichts weiter als die korrekte Bezeichnung für den analogen fotografischen Prozess. Und so die bekannteste Arbeit, also das ist mir manchmal schon lästig. Aber es ist die Arbeit, mit der ich eben gesagt habe, so, ich behaupte, jeder Abzug ist ein anderer, egal, wenn man, selbst wenn handwerklich sehr ausgebuffter Mensch Abzüge macht, jeder Abzug ist einfach ein anderer, es ist ein anderes Objekt und wenn schon, denn schon, dann können die auch unterschiedlich aussehen. Und eben jeder Abzug ist eine Interpretation des Negativs. Und ich habe eine bestimmte Matrix, wenn man so will. Ich weiß nicht, ob das Wort korrekt ist dafür, aber ich glaube schon. Und ich interpretiere die. Und ich habe halt gemerkt bei den Abzügen, dass jeder Abzug, dass jedes Bild, was ich dann hergestellt habe, nur einen Aspekt dieses Negativs zeigte. Und ich wurde immer neugieriger, was da noch alles drin steckt. Und habe erst 11 gemacht und dann immer noch weitergemacht. Und ja, bis ich irgendwie das Gefühl hatte, so, jetzt ist alles gesagt.
Also für mich ist ja dieser ganze Prozess der Fotografie und vor allem der Abzüge schon irgendwie etwas Magisches, wie es ja gern einfach bei Sachen so der Fall ist, die man halt nur so halb versteht, beziehungsweise auch gar nicht versteht. So ist es auch ein bisschen mit einem anderen Bild von dir, das in der Ausstellung gezeigt wird. Das habe ich wirklich von allen Seiten angeschaut und immer wieder gedacht, jetzt habe ich's und dann wieder doch nicht. Und zwar bei Großer Flieger. Wirklich. Das habe ich gedreht und gewendet und ich bin nie so richtig schlau daraus geworden. Aber das ist ja auch toll. Es ist so viel vage und man kann so viel reininterpretieren und weiß nie so richtig, was da vor sich geht.
Das ist eins der wenigen Bilder, wo ich eine genaue Vorstellung von hatte. Und das Witzige ist, dass sie auch bei CO das erst falsch rum kommuniziert haben. Und ich sage, nein, andersrum, andersrum. Weil es auch großer Flieger heißt, ne? Da habe ich nämlich dann die Wendung im Titel schon drin, ist klar. Ich wollte diesen. Ja, es hat auch wieder mit dem Wasser zu tun, natürlich. Nämlich mit diesem Erlebnis, dass der Raum oberhalb der Wasseroberfläche ein völlig anderer ist als der unterhalb der Wasseroberfläche. Wenn du im Wasser bist, ist es ein anderes Element. Und ich wollte praktisch diesen Moment des Eintauchens von einem Medium, nee, wie nennt man das dann? Von der Luft ins Wasser, um das ganz platt zu sagen. Den wollte ich festhalten. Und da war in diesem Schwimmbad, war da gerade so ein toller Lichtfleck. Und ich habe einen Freund, der ist auch Sportler, und den habe ich gebeten, doch zu springen, ohne, ich wollte, dass der Kopf die Wasseroberfläche berührt. Und ohne die Kopfsprung mit den Armen vorne. Das fand ich, es sollte ja nicht ein. Irgend so ein Kunstflieger oder so ein Kunstsprung sein, sondern das sollte so direkt und unmittelbar wie möglich sein. Und das hat er gemacht. Und ich habe auch den Moment erwischt. Und das war gelungen. Und darum habe ich das dann auch großer Flieger genannt.
Aber ja, irgendwie spannend, dass es für dich von Anfang an irgendwie so klar war und für mich auf der anderen Seite so gar nicht.
Herrlich, ist doch schön. Was, oder das würde mich natürlich interessieren, gehört nicht hierher, aber was du da gesehen oder gedreht hast.
Also zuallererst wusste ich schon von Anfang an erstmal überhaupt gar nicht, wie rum es überhaupt richtig ist. Und dann beim ganz flüchtig raufgucken habe ich sogar überlegt, ob es sich bei dem jungen Mann dann nicht sogar vielleicht um eine Spiegelung handeln könnte. Also, dass der da
Schön.
vor dem Sprung ins Wasser irgendwo steht und in einer, keine Ahnung, Pfütze oder sowas sich zum Beispiel da gespiegelt hat.
Es gibt auch bei Cocteau, ich glaube, das ist Les Enfants du Paradis, ich weiß es nicht genau. Ein Film, in dem Film, wo der Mensch durch den Spiegel geht. Und das ist auch eine Wasseroberfläche. Und vielleicht, jetzt wo du das sagst, es kann sein, dass mich das beeinflusst hat, weil Cocteau hat ja natürlich, das ist schon älter, sein Film. Das ist möglich. Dieses Transzendieren von einer Ebene in die andere. Ja, ich glaube, das spielt eine Rolle. Schön.
Voll. Vielleicht noch eine letzte konkrete Frage zu der Ausstellung. Und zwar zu der Arbeit Aqua Bovira aus 2011. Auch da habe ich wieder ganz persönlich im ersten Moment gedacht, das seien jetzt zum Beispiel Fotos von Details irgendeines besonders architektonisch raffinierten Gebäudes unter besonders tollen Lichtverhältnissen. Das ist ja so plastisch. Und dann habe ich aber gelesen, was es wirklich ist. Im Prinzip ja altes, gewelltes Fotopapier. Und da fand ich es total spannend, dass du nicht eben dieses gewellte Papier an sich ausgestellt hast, als Plastik zum Beispiel, sondern dich wieder für das vermeintlich eindimensionale Medium Fotografie entschieden hast, um es abzubilden.
Interessant. Da sind zwei Sachen, spielen dann eine Rolle von der Zeit her. Du hast an Giebel gedacht, wahrscheinlich, von der Architektur her. Ich weiß nicht, ob da die Bauten von ihm schon. Es ist von 2009, habe ich das fotografiert. Ich weiß nicht, ob es da die Bauten schon so bekannt waren. Und das Zweite, was du sagtest, Künstler heute hätten das als Plastik ausgestellt, durchaus, aber erst heute. Und also Fotokünstler hätten damals, gab das noch nicht dieses Interesse an Dreidimensionalität. Das spielt bestimmt eine Rolle. Und außerdem fand ich gerade, ich fand den Haufen erst in, Moment, das ist ein Haufen von also Vintage-Fotoabzügen, die ich auch in die Vitrinen packen werde, die ich aufbewahrt habe, wovon ich auch Fotogramme gemacht habe. Man wird sie also diese Arbeit dreifach sehen. Das erste Mal. Also Fotos sind von 2009 und zwar war dieser Haufen einfach, das waren Abzüge, die ich nicht mochte. Die waren irgendwie, ja, wo sich herausgestellt hat, nee, diese Bilder interessieren mich nicht. Und ich habe die deshalb umgedreht, auf dem Tisch im Atelier liegen lassen und die Sonne schien da rein. Und da auf einmal sah das so schön aus, dass ich angefangen habe zu fotografieren, irgendwie richtig viel. Und zwar digital. Und das befeuerte mich dann, weil ich das. Das war noch in der Zeit, als das für mich noch relativ neu war, weil ich immer gucken konnte sofort das Ergebnis und ich konnte immer weitermachen und immer nochmal und immer, also unbegrenzt. Man musste nicht einen neuen Film einlegen und so. Und das war eben auch in Farbe und das war so ein, ich glaube, das Papier ist jetzt ungefähr fast 100 Jahre alt, würde ich mal heute sagen. Das habe ich damals über Inserate in der Zeitung, habe ich immer inseriert, ich suche alte Fotopapiere. Und das ist aus den 30er Jahren, letztes Jahrhundert oder letztes Jahrtausend, kann man ja auch sagen. Und also so ein Chamois-Papier. Und das Roll warf sich so stark, weil diese Baryt-Silber-Gelatine-Schicht, die du ja eben schon erwähnt hattest, halt irgendwie besonders dick war und ja, und sich das so geworfen hat. Und dadurch sah das halt so spannend aus. Und dann habe ich irgendwie wirklich 6 Jahre gebraucht, weil ich am Computer nicht so gut bin und mit den Farben und durch die Lehre auch immer so wenig Zeit hatte, mich damit zu beschäftigen, bis ich das dann endlich ausgestellt habe. 2015 habe ich das dann in Hannover das erste Mal ausgestellt. Also, und so lange habe ich an den Farben gedreht, damit wirklich die Nuancen genauso sind, wie ich sie haben will. Und das ist dann das Tolle am Computer und an der digitalen Bearbeitung, das war für mich dann auch das Farblabor. Endlich. Weil so lange war das ja im Grunde immer schwarz-weiß. Weil Farbe war für mich nicht interessant, weil es da immer so dunkel war im Labor für Farbabzüge. Das hat mich irritiert.
Ja, Dörte, ich könnte mit dir jetzt natürlich jedes einzelne Werk der Ausstellung durchgehen, aber das würde hier ein wenig den Rahmen sprengen. Deshalb möchte ich dich zum Abschluss vielleicht noch eine Sache fragen. Du hast es vorhin ja schon so ein bisschen anklingen lassen, wie es für dich jetzt ist, seit 10 Jahren dich ausschließlich deiner Kunst zu widmen. Du hast ja wirklich einen langen Zeitraum auch immer an der Hochschule gearbeitet, warst in der Vermittlung, im Austausch mit Studentinnen und so weiter. Und nun machst du aber seit ja, einer Dekade eigentlich nur das, was du willst, deine Kunst. Wie fühlt sich das an?
Ja, die Golden 70s. Also auf ganz fantastisch, weil ich meine, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich nur mich damit beschäftigen kann, weil ich jetzt nach 25 Jahren Arbeit auch eine Pension habe, von der ich leben kann. Und bevor ich diesen Job hatte, musste ich halt immer sehen, ja, muss man sich immer kümmern um irgendwelche Jobs, um irgendwas, um sich über Wasser zu halten. Und jetzt brauche ich mich um nichts mehr zu kümmern. Und das ist fantastisch. Und ja, und ich kann mich komplett meiner Arbeit widmen. Und das ist ein totaler Luxus. Und ich bin froh, toi, 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 dass ich auch gesund bin und fit bin, das zu tun.
Ja, möge das unbedingt so bleiben. Und ja, liebe Dörte, dann war es das jetzt auch schon. Ich danke dir für das tolle Gespräch und deine Zeit.
Ja, schön, Leonie. Dann, ahoi.